NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Juni 1945. Der Geburtstag des Malers Jörg Immendorf.
Wie soll denn bitteschön ein Werk, an dem ich über 40 Jahre arbeite, wie soll denn so etwas entstehen? Gemütlich mit Strickjäckchen am Tisch? Nein.
Statt Strickjacke Ledermantel, statt scheuer Künstlerseele Malerfürst und Macho-Pose. Mit Weibergeschichten, Drogen und Goldklunkern.
Ich habe gesagt, so, gibt's keinen Zoff, mach ich mir selber Zoff. Gibt's keine Revolution, mach ich mir selber Revolution. So, ist Deutschland bequem, bin ich unbequem.
Der große Unbequeme Jörg Immendorf. Maler der Deutschen, Visionär und Berserker, Dandy, Partylöwe, Kunstprofessor und Revoluzzer. Ein Mann voller Widersprüche. Mao ist in jungen Jahren, mit einer Schwäche für die Mächtigen in späteren Jahren. Ein Vollblutkünstler, der arbeitet bis zuletzt.
Der Körper ist die schwache, bröselnde Kathedrale. Also die Ritterburg ist angeschlagen von dem Anstürmen feindlicher Truppen. Aber noch stehen wir auf den Zinnen und schmeißen mit heißem Öl zurück.
Jörg Immendorf hatte Energie für drei Leben. Er bespielte viele Bühnen. Provokant, widersprüchlich, streitbar, leidenschaftlich. Ein pralles Leben für die Kunst. Und das beginnt am 14. Juni 1945 in dem kleinen Städtchen Blekede bei Lüneburg in Niedersachsen.
An meinen kleinen Sohn denke ich eigentlich schon, als ich ihn noch im Bauch hatte. Weil in dieser dramatischen Endphase des Krieges die Zeit für uns ja wirklich ganz enorm belastend und strapaziös war. Und ich immer nur die Sorge hatte, mein Sohn muss mir erhalten bleiben. Es war unser Wunsch.
Die Mutter Sekretärin, der Vater Offizier. Zu Hause wird mit Zinnsoldaten gespielt, die fein säuberlich in Seidenpapier gewickelt sind. Alles ist akkurat, nur die Ehe nicht. Die Eltern trennen sich, als der Junge 11 Jahre alt ist. Inge Immendorf unterstützt ihren Sohn in seinem Wunsch, Künstler zu werden. Sie steht ihm auch bei, als er 1968 den ersten handfesten Skandal in Bonn anzettelt.
Als er mich dann anrief und sagte, Mutti, ich demonstriere morgen vorm Bundeshaus. Ich sag mir, wie viele Leute seid ihr denn da? Nein, ich bin es allein. Ich sag mal, bist du wahnsinnig? Ich flieg raus. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag.
Das war ja so eine Harmlosigkeit. Da zieht jemand mit einem kleinen Holzklotz da vorbei und das war schon eine Provokation der Staatsgewalt. Man kann sich ja solche Dinge heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
Die Provokation, der Holzklotz ist schwarz-rot-gold angepinselt und Lidl steht drauf. Lidl, ein Wort aus der Babysprache, ein spätes Stück Dada, eine Gegenbewegung, eine Auflehnung des Künstlers Jörg Immendorf, der sich immer wieder an seinem Lehrer Josef Beuys misst.
Sie können das ja durch das ganze Werk verfolgen. Beuys als Figur taucht überall auf. Und Immendorf hat diese Rolle des Künstlers in der Öffentlichkeit. Des Künstlers, der einfach nicht im Atelier sitzt, sondern der also in die Öffentlichkeit wirkt. Die Rolle hat er doch von Beuys absolut übernommen oder geerbt.
Siegfried Gohr, Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie, erstellt das Werkverzeichnis der Gemälde von Jörg Immendorf. Etwa 1500 sind es. Ein Oeuvre, das die Kritiker spaltet. Zu wenig kunstsinnig, zu plakativ, finden einige.
Natürlich hat Immendorf über eine enorme Qualität von Malerei verfügt. Aber diese Bilder haben etwas natürlich Rhetorisches. Sie wenden sich an ein Gegenüber. Bei Immendorf wenden sich die Bilder zum Betrachter hin. Die sprechen ihn an, auch richtig mit Schrift. Also das ist etwas, was vielleicht manche Leute als plakativ empfinden. Als ich Jörg kennenlernte, so irgendwie Ende der 70er Jahre, da wurde von morgens bis abends gemalt, jeden Tag wie ein Buchhalter. Und am Wochenende zog man die Malerklamotten aus und dann ging es auf die Pirsch.
Die Die Pirsch, das ist vor allem die Reeperbahn, obwohl Immendorf in Düsseldorf lebt und arbeitet. Anfang der 80er Jahre wird die Hamburger Amüsiermeile für den Künstler und seine Freunde zum Treffpunkt. Im La Paloma, Immendorfs eigener Kneipe, wird auf Bohem gemacht.
Liebten die Frauen im gleichen Maße. Und da war die Zeit eigentlich, dass wir viel zusammen unternahmen.
Der Maler und Freund Markus Lüpertz.
Und dann Jörgs Affinität zur Reeperbahn nach Hamburg. Da gab es dann also wunderbare Veranstaltungen mit den einschlägigen Damen und Herren.
Zu diesem Zeitpunkt ist Jörg Immendorf schon ein erfolgreicher und anerkannter Künstler. Vor allem durch seinen Bilderzyklus Café Deutschland. 43 Bilder entstanden zwischen 1977 und 1983. Immendorf bringt auf der Leinwand zusammen, was im Leben nicht zusammengehört. Wie kein anderer Maler seiner Generation macht er das Deutsche zu seinem Thema.
Der hat praktisch die deutsche Einheit vorweggenommen in diesen Bildern.
In immer neuen Varianten versammelt er wichtige Figuren aus Ost und West in einem grell beleuchteten Café. Vorbild für diese Bildidee ist Renato Guttusos Café Greco, das Jörg Immendorf 1976 auf der Biennale in Venedig sieht.
Und dieses Motiv hat Immendorf dann aufgegriffen und gesagt, ich möchte den Realismus modernisieren, im Sinne, dass er das, was auf meinen Bildern geschieht, tatsächlich etwas mit meiner Zeit zu tun hat. Und die Korrektur dieses Café Greco ist das Café Deutschland.
Da guckt Brecht über den Kopf eines Scheinwerfers, Helmut Schmidt und Erich Honecker malen an ihren Landesflaggen. Friedrich der Große, Hitler, Stalin, Beuys und reichlich Bundesadler, alle tummeln sich im Café Deutschland. Immendorf streckt seine Hand durch ein Loch in der Mauer. Vielleicht streckt er sie seinem Freund A.R. Penck entgegen. Die intensive Freundschaft mit dem DDR-Künstler befeuert sein Interesse am Thema des geteilten Deutschland.
Café Deutschland ist großartig, weil er also die Idee der Nation also nicht irgendwie den Rechten überlassen hat, sondern sehr direkt damit umgegangen ist. Die sind wunderbar, die Dinger.
Kaspar König, Direktor des Museums Ludwig in Köln, steht vor einem frühen Café Deutschland aus dem Jahr 1977. Obwohl Immendorf als Künstler erfolgreich ist, Preise bekommt, an der Documenta in Kassel und an der Biennale in Venedig teilnimmt, gibt er seinen Beruf als Hauptschullehrer erst 1982 auf. 11 Jahre lang geht er abends ins Atelier und morgens in den Unterricht.
Jörg Immendorf kam in die Tür rein, hat gesagt, ich bin der Jörg, ihr könnt mich alle duzen. Ich bin euer neuer Kunstlehrer.
Udo Paulus, ein ehemaliger Schüler, über den ersten Schultag bei Imme.
Die Dinge werden eben halt jetzt ein bisschen anders gemacht als wir vorher. Also nicht mehr malen nach Zahlen, sondern wir arbeiten hier an bestimmten Projekten. So war seine Vorstellung.
1996 wird der gelernte Hauptschullehrer Jörg Immendorf Professor für Malerei an der Düsseldorfer Kunstakademie und kehrt an den Ort seiner Studienzeit zurück.
Die Immendorf-Klasse in Düsseldorf war eben auch eine aktive Klasse, die sehr mit dem Lehrer kommuniziert hat. Und das war ihm ganz, ganz wichtig, dass junge Leute mit einem Kunstverständnis vertraut gemacht wurden, das sich nicht total vom Markt, von Design, von allen möglichen anderen Derivaten von Kunst vereinnahmen ließ.
Unter den Studierenden lernt Immendorf seine zweite Frau kennen. Als der Professor für Malerei im Jahr 2000 die knapp 30 Jahre jüngere Studentin Oda Joan heiratet, steht der Boulevard Kopf. Der Bräutigam genießt die späte Liebe und weiß doch längst von seiner unheilbaren Krankheit. ALS, eine Nervenkrankheit, die zur Lähmung der Muskelaktivität führt.
1997 begann das mit der Krankheit und keiner konnte Immendorf sagen, wie lange er noch leben wird. Dass er 10 Jahre gelebt hat, ist also an sich sensationell.
2003 will Jörg Immendorf seinem Ruf als wilder Malerfürst noch einmal gerecht werden. Mit Prostituierten und reichlich Kokain feiert er in einem Düsseldorfer Hotel eine pikante Party. Es folgt ein kräftezehrender Gerichtsprozess, der für den todkranken Immendorf zur Tortur wird. Nicht zuletzt seine Professur und seine Ehe stehen auf dem Spiel.
Was mich einfach menschlich berührt hat, war sein Verhalten unmittelbar nach Verkündung des Strafmaßes, als er dann wie in sich zusammenfiel.
Wulf Kannegießer, Prozessbeobachter am Landgericht Düsseldorf.
Da wurde für mich die Verletzlichkeit dieses angeschlagenen Mannes sehr deutlich.
Der Maler wird wegen Drogenmissbrauchs zu 11 Monaten Haft auf Bewährung und 150.000 Euro Geldstrafe verurteilt.
Nichts gibt es ohne Risiko. Was gehört zum Risiko? Also Scheitern, deprimiert sein, bla bla bla, die ganze Bandbreite. Wenn ich aber weiß, dass gewisse Erfahrungen nur über diesen Weg zu machen sind, ja, dann muss ich es so machen.
Dennoch erlebt Immendorf wenig später seinen Höhepunkt als Künstler. Eine Retrospektive in Berlin.
In der Nationalgalerie, bei allen Verdrucksteilen, die die Deutschen mit diesem Namen haben, jeder von außen erwartet, dass da die entscheidenden Künstler gezeigt werden. Das ist ihm eine große Genugtuung gewesen und er hat eine unglaubliche Energie in die Vorbereitungsarbeit gesteckt.
Nein, das geht wunderbar. So, jetzt den da hinten, den lasst ihr mal. Weiter, weiter, weiter. Es muss eine Position geben, wo die Einzelnen einsehbar sind.
Der Künstler gibt Anweisungen, wie die Maleräffchen positioniert werden sollen. Die Affen tauchen in seinem Werk immer wieder auf, als eine Art immendorfsches Wappentier. Endlich angekommen im Olymp für Künstler. Zum letzten Mal breitet Jörg Immendorf sein künstlerisches Leben aus. Dafür lässt er in der Berliner Nationalgalerie eine rote Kunststadt aufbauen. Mar-a-Lago. Der Titel ist einem Western entlehnt, in dem Clint Eastwood als Rächer eine Kleinstadt dazu zwingt, alle Häuser rot zu streichen. 2 Jahre später folgt das Porträt für einen Freund. Gerhard Schröder, der ehemalige Bundeskanzler, verewigt in Gold. Danach verlässt Jörg Immendorf die Kraft. Er stirbt 2007 mit 61 Jahren. Nicht lange nach seinem Tod tauchen Fälschungen auf. Und das sind nicht die Arbeiten, die von seinen Assistenten ausgeführt wurden, weil er die Hände nicht mehr bewegen konnte.
Letztlich war es so, die Assistenten waren lebende Pinsel.
Professor Siegfried Gohr hat Jörg Immendorf oft im Atelier besucht und zugeschaut.
Er saß in seinem Rollstuhl und er entwickelte eine Sprache, die so suggestiv war, dass man wirklich sehen konnte, wenn er sagte, ich möchte diesen Kontur so und so haben. Dann wurde die weggenommen, da kam die neue. Das war das, was er verbal gefordert hatte. Also das war wie eine Symbiose fast.
Diese Werke sind echt, nur nicht von des Meisters Hand. Eine Arbeitsteilung, die fast so alt ist wie die Malerei selbst. Problematisch sind Bilder, die in letzter Zeit von Auktionshäusern zurückgegeben wurden und dem ein oder anderen Kunstfreund schlaflose Nächte bereiten. Denn so mancher könnte viel Geld für einen Immendorf mit Signatur und Äffchenstempel ausgegeben haben und muss vielleicht demnächst auf die Frage, ist der echt, verlegen zu Boden blicken.
Erfolgreiche Bilder wurden offensichtlich wiederholt, neu zusammengesetzt, paraphrasiert, gefälscht. Das ist ein Komplex, der dauert noch ein bisschen, ehe wir das wirklich erforscht haben.
Durch Immendorfs tödliche Erkrankung hat sich auch seine Kunst verändert. Seine Bilder werden leiser, meditativer. Er zitiert Hans Baldung Green, Dürer, Bosch, Bruegel und reiht sich in die Kunstgeschichte ein.
Es ist nochmal ein ganz neuer Immendorf. Da kommt der Immendorf zum Vorschein, der über Vergänglichkeit, über Tod, über Epochenumbrüche und über alles das reflektiert. Ein sehr nachdenkliches, melancholisches Werk. Und da gibt es Meisterwerke. Absolute Meisterwerke, die da zu entdecken sind.
Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an Jörg Immendorf, der am 14. Juni 1945 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den englischen Feldherrn Edward von Woodstock, den Schwarzen Prinzen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.